Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Wussten Sie, dass jedes Jahr rund 18 Millionen Deutsche psychisch erkranken? Das heißt mindestens jeder vierte Erwachsene. Jedes Jahr. All diese Menschen brauchen Unterstützung. Zwar lassen sich persönliche Krisen oft auch in Gesprächen mit Freunden lösen, bei einer ausgeprägten Depression beispielsweise reichen die aber nicht aus. Dann brauchen Betroffene professionelle Hilfe. Worauf es bei der Wahl der richtigen Therapeutin oder des richtigen Therapeuten ankommt, das besprechen wir heute. Wir wollen außerdem herausfinden, ob Nasensprays süchtig machen können und falls ja, was dagegen hilft. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Schön, dass Sie da sind.
Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt.
Wahrscheinlich kennen die meisten von uns Menschen, die schon einmal psychisch erkrankt sind. Freunde, bei denen eine Depression diagnostiziert wurde. Oder Eltern mit einer Zwangsstörung. Betroffene erleben negative Gefühle wie Ängste und Sorgen, erkennen sich oft selbst nicht mehr wieder und können Arbeit und Hobbys nur noch mit Mühe nachgehen. Tatsächlich erkranken 4 von 10 Menschen in Deutschland irgendwann im Laufe ihres Lebens psychisch. Es betrifft also sehr viele Menschen. Was in den vergangenen Jahren glücklicherweise auch dazu geführt hat, dass wir als Gesellschaft offener über seelische Erkrankungen sprechen. Zu den häufigsten Diagnosen gehören Angststörungen und affektive Störungen. Letzteres beschreibt eine Gruppe psychischer Erkrankungen, zu denen unter anderem Depression, Manie und bipolare Störung zählt. Bei den eben genannten Erkrankungen reicht es in der Regel nicht aus, Rat bei Freunden oder Familie zu suchen. Stattdessen brauchen Betroffene die Hilfe einer Psychotherapeutin oder eines Psychotherapeuten. Die Auswahl ist groß. Mehr als 48.000 sind von den Krankenkassen zugelassen. Darüber hinaus gibt es weitere, die ohne Kassenzulassung privat mit ihren Patientinnen und Patienten abrechnen. Doch worin unterscheiden sich Therapeutinnen und Therapeuten und ganz wichtig, Therapieformen? Wie finde ich heraus, wer oder welche zu mir passt? Was Betroffene wissen müssen, um den Überblick zu behalten, weiß Thorsten Pattberg. Er ist Psychotherapeut und Buchautor. Herr Pattberg, wie können Betroffene denn eine gute Therapeutin oder eben einen guten Therapeuten finden?
Naja, die Frage ist im Augenblick ja vor allen Dingen, finde ich überhaupt einen Therapeuten? Ne? Grundsätzlich würde natürlich ein Blick in die gelben Seiten reichen oder aber über eine der Suchmaschinen der kassenärztlichen Vereinigungen. Da muss man aber quasi ja erstmal ein Erstgespräch bekommen. Wenn wir jetzt aber mal davon ausgehen, wir haben so ein Erstgespräch, gibt es natürlich verschiedene Sachen, die man beachten könnte. Ja, also zum Beispiel, dass man den Eindruck hat, man ist da an der richtigen Stelle, man ist gut aufgehoben, man hat jemanden, der einem auch zuhört. Das sind wesentliche Kriterien, die man letzten Endes nur aus dem Bauch heraus beantworten kann, die aber, da gibt es sogar Forschung zu, relativ zuverlässig sind, an der richtigen Stelle ist. Tatsächlich ist es so, dass man sagt, wenn man so nach 3 Stunden sollte man vielleicht den Eindruck haben, ich habe vielleicht schon ganz winzig kleine Fortschritte gemacht, dann ist das auch ein gutes Zeichen.
Haben Sie denn einen Tipp, wie Betroffene jetzt schneller an einen Psychotherapeuten, eine Psychotherapeutin kommen?
Ja, dadurch, dass die vielen Praxen ja quasi aktuell verstopft sind, gibt es immer die Möglichkeit, über die sogenannte Kostenerstattung zu gehen. Das heißt, jenseits der kassenzugelassenen Therapeuten zu finden, der eben keine Kassenzulassung hat. Die Kassen zahlen das nicht gerne und stellen sich da immer so ein bisschen schwer. Mein Tipp wäre, gehen Sie mal auf kassenwatch.de. Ja, das ist eine Webseite meines Berufsverbands der Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie. Die unterstützen Sie dabei bei den einzelnen Schritten, die man da machen muss. Ja, man muss also Absagen sammeln und solche Sachen und kann dann aber quasi beantragen und auch durchsetzen, dass man eine Therapie bei einem freien Therapeuten bezahlt kriegt, auch wenn der nicht bei der Kasse zugelassen ist.
Es gibt ja auch verschiedene Therapieformen, zum Beispiel Verhaltenstherapie oder tiefenpsychologische Therapie. Können Sie die geläufigsten mal kurz umreißen?
Genau. Also aktuell, ne, irgendwie gibt's 3 große Richtungen. Irgendwie die Verhaltenstherapie ist, wie der Name schon sagt, irgendwie eher verhaltensorientiert. Irgendwie das heißt aber nicht, dass da nicht auch Gedanken und Gefühle eine Rolle spielen. Sie ist, würde ich mal sagen, irgendwie von den 3 Verfahren diejenige, die am gegenwartsorientiertsten ist. Das heißt, irgendwie gesagt, was ist jetzt das Problem? Was können wir jetzt gegen das Problem machen? Dann gibt's die tiefenpsychologischen oder psychoanalytischen Verfahren. Die sind eher vergangenheitsorientiert. Da wird vor allen Dingen versucht, auch durch eine Beleuchtung von früheren Ereignissen, die aktuellen Probleme besser zu verstehen und dadurch zu lösen. Und aktuell dazugekommen sind noch die systemischen Therapien. Die haben fast so eine Art Zukunftsbezug. Da geht es viel um Ziele. Welche Funktion hat so ein Problem aktuell und wie könnte man zum Beispiel in Zukunft anders mit Situationen umgehen, sodass das Problem überflüssig wird. Das sind die drei, die aktuell auf dem Markt sind. Wobei man sagen muss, die systemischen sind so neu, die findet man bis jetzt fast nicht.
Woher weiß ich denn, welche dieser Therapieformen jetzt für mich die richtige ist?
Es gab mal ein ganz schönes Projekt vom Südwestfunk. Da hat man Leute gefragt, die erfolgreich Therapien abgeschlossen haben. Und am Ende waren natürlich alle mit dem Ergebnis zufrieden, mit der Schule, die sie durchlaufen haben. Das heißt, man verändert sich quasi auch mit der Therapieschule, die man mitmacht. Ja, Leute, die Verhaltenstherapie gemacht haben, sind dann am Ende immer schön pragmatisch, psychoanalytisch erfolgreich Therapierte, haben ein gutes Verständnis für sich. Und systemisch erfolgreich therapierte Menschen haben ein gutes Verständnis über die Funktion ihrer Probleme. Es liegt so ein bisschen an der Präferenz. Ne? Wir aktuell haben natürlich fast alle die Präferenz, sie möchten gerne ihre Vergangenheit durchsprechen. Das ist quasi gerade so ein bisschen so der Trend, würde ich fast sagen. Ne? Aber ne, ich habe neulich mit jemand auch gearbeitet, die wollte das auch. Und dann haben wir aber dann eher meine verhaltenstherapeutische Gegenwartstherapie gemacht. Und dann sagte sie zum Schluss, ne, irgendwie sagte, war jetzt nicht so, wie ich gedacht habe, ne? Aber was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht irgendwie. Und als ich erstmal angefangen hatte zu fressen, war es dann doch ganz gut.
Es gibt ja auch verschiedene Faktoren, die beeinflussen, ob eine Therapie jetzt erfolgreich verläuft. Was ist denn wichtiger, die Erfahrung eines Therapeuten oder gegenseitige Sympathie?
Ich glaube, die Alternativen sind zu gering. Ja, ich glaube, es gibt noch viel mehr Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also Vertrauen ist natürlich total zentral. Ja, wenn ich mit jemandem nicht arbeiten möchte, ja, irgendwie als Klient und den Therapeuten doof oder inkompetent finde, dann wird das natürlich auch nichts. Ne? Durch die aktuelle Therapeutenknappheit, ne, Therapeutinnenknappheit, haben wir natürlich oft das Problem, dass leider dann solche Konstellationen doch zustande kommen, weil man denkt, ach, ich finde ja keinen anderen. Ansonsten Erfahrung spielt gar nicht so eine riesengroße Rolle. Ja, irgendwie, weil Anfängertherapeuten, ja, also die quasi am Anfang ihrer Berufskarriere stehen, oft auch sehr gute Ergebnisse haben. Es gibt tatsächlich so ein bisschen Erfolgsloch bei Psychotherapeuten, so nach 3, 4, 5 Jahren, ne, wenn die eine Weile im Beruf sind, die werden dann so routiniert, ne, und müssen quasi erst im Anschluss ihre Neugier wieder neu lernen. Aber ansonsten sind auch Anfängertherapeuten sehr gut.
Woran erkenne ich als Patientin denn frühzeitig, ob die Chemie stimmt? Beziehungsweise was sind denn so Warnsignale, dass womöglich nicht passt? Weil ich kann mir vorstellen, so eine Therapie, die ist ja nicht immer nur angenehm, die ist ja auch mal ein bisschen unangenehm. Wenn ich jetzt sofort beim ersten Gefühl von, ich weiß nicht, fühle mich jetzt hier nicht zu 100% wohl, das ist jetzt so ein bisschen seltsam, gehe, komme ich dann überhaupt weit? Ist das ein Warnsignal oder gibt es ganz andere Dinge, auf die ich achten sollte?
Da werden Fragen gestellt, mit denen ich mich total unwohl fühle, es gibt auch manchmal so übereifrige Therapeuten, die fallen dann irgendwie mit irgendwelchen Deutungen ins Haus, irgendwie, die möglicherweise ganz weit weg sind von dem, was ich selber erlebe und wie ich mich selbst verstehe. Das funktioniert dann oft einfach nicht. In der Regel sind dafür ja eben aber auch genau diese ersten Stunden gedacht, dass man mal guckt, irgendwie, dass man so miteinander klarkommt, sage ich jetzt mal so irgendwie ganz landläufig, weil sehr viel spezifischer kriegen wir das oft nicht hin. Ja, irgendwie, man sollte vielleicht auch ein bisschen wegkommen von der Idee, dass Psychotherapeuten irgendwie immer alles besser wissen. Ja, das sind auch nur Menschen. Ja, und man kann das auch ansprechen. Ich würde vielleicht sogar das vielleicht als Ersten noch als Rat geben, wenn ich mich nicht wohlfühle, ja, dann sollte ich es ansprechen. Und wenn diese Klärung auch nicht erfolgreich ist, dann sollte ich vielleicht wirklich woanders hingehen. Oft ist es dann aber umgekehrt, wenn die Klärung erfolgreich ist, arbeitet man hinterher umso besser zusammen.
Spielt das Geschlecht denn ebenfalls eine Rolle? Also können Männer besser Männer therapieren und Frauen besser Frauen?
Nee, es gibt tatsächlich ein bisschen Forschung dazu. Das ist gar nicht unbedingt so. Ja, irgendwie es soll die eine oder andere Frau geben, die auch schon mal ein Männerproblem verstanden hat. Ich habe, glaube ich, auch schon mal manchmal verstanden, wie welche Probleme Frauen haben. Das ist ja ein bisschen so der Zauber, ne, irgendwie der therapeutischen Situation, irgendwie, dass man quasi ja der Therapeut, die Therapeutin sich zurücknimmt, ja, irgendwie und als Person gar nicht so präsent ist und dementsprechend, ja, wenn es gut läuft, solche Dynamiken gar nicht so eine große Rolle spielen. Ja, es gibt umgekehrt ja viel Literatur darüber, dass Männer irgendwie wenig Zugang zu ihren Gefühlen haben und deswegen schwierige Psychotherapie-Patientinnen Patienten sind. ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen Zweifel daran. Ja, Männer suchen sich oft eben die Kontexte, wo sie dann auch sich quasi ungestraft zu ihren Gefühlen äußern können. Und das sind eben oft das therapeutische Setting durch seine Geschütztheit, ne? Weil es herrscht ja Schweigepflicht, können Männer oft dann auch sehr gut über Gefühle sprechen.
Das war Psychotherapeut Thorsten Pattberg. Vielen Dank für Ihre Expertise.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Dein Hobby ist es, deine Freunde und Familie so richtig zuzutexten? Dann hat Simon Mobile, der Mobilfunkanbieter von Waschbär Simon, den perfekten Mobilfunkvertrag für dich. Denn Simon Mobile bietet satte 12 GB schon ab 8,99 Euro im Monat. Und wenn es ein bisschen mehr sein darf, entscheide dich doch einfach für 17 oder 27 GB im Monat. Egal was du wählst, du kannst dich jeden Monat flexibel neu entscheiden und bekommst zum Start nur für kurze Zeit nochmal ein 100 GB Geschenk obendrauf. Kündigen oder einfach mal eine Pause einlegen geht bei Simon Mobile ebenfalls monatlich ganz flexibel. Und das ist noch nicht alles, gibst du auf simonmobile.de oder in der App den Code PODCAST2 beim Vertragsabschluss ein, gibt es nochmal jeden Monat 2 GB zusätzlich on top. Nochmal der Code PODCAST2, die 2 als Zahl geschrieben. Das Angebot ist nur bis zum 13. Mai 2024 gültig, also worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt's auf simon.link/podcast.
Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit?
Eine sehr gute Freundin von mir hat eine Angewohnheit, über die ich schon oft schmunzeln musste. Sie verlässt ihre Wohnung niemals ohne Nasenspray. Und wenn sie mal keins zu Hause hat, dann wird sie so ein wenig panisch. Denn sie sagt, dass sie süchtig nach Nasenspray ist. Und ich will herausfinden, was dran ist. Also macht Nasenspray abhängig? Die Antwort hängt sowohl vom Wirkstoff als auch seiner Anwendung ab. Salzwasser- und Antihistaminika-Nasensprays, also solche, die bei Allergien helfen beispielsweise, gelten als unbedenklich. Bei abschwellenden Nasensprays, die gefäßverengende Wirkstoffe enthalten, sieht es anders aus. Ihnen schreiben Expertinnen und Experten durchaus ein Suchtpotenzial zu und raten deshalb, sie nach einer Erkältung nicht länger als eine Woche zu benutzen. Denn nach längerfristiger Anwendung tritt sonst der sogenannte Rebound-Effekt auf, was übersetzt so viel wie Rückprall-Effekt heißt. Das Spray trocknet die Schleimhäute aus. Da die übermäßig anschwellen, sobald die Wirkung des Sprays nachlässt, droht bald ein chronischer Schnupfen. Und schon befinden sich Betroffene in einem Teufelskreis. Ihre Nase schwillt an, sie greifen zum Spray. Das lässt die Schleimhäute kurz abschwellen, nur um wenig später noch mehr anzuschwellen. Aber damit nicht genug. Durch den regelmäßigen Gebrauch des Sprays kann die Nase ihre Abwehrfunktion bald überhaupt nicht mehr erfüllen. Dadurch entsteht ein erhöhtes Risiko für Keimbefall. Betroffene werden also wieder krank. Was also tun, wenn man betroffen ist? Eine kostengünstige und gesunde Alternative zum Nasenspray heißt inhalieren. Dafür brauchen Sie bloß eine große Schüssel mit heißem Wasser. Dort geben Sie beispielsweise Kamille rein. Anschließend halten Sie den Kopf darüber und decken ihn mit einem Tuch ab. Am besten inhalieren Sie übrigens am Abend. So ist die Nase frei, wenn Sie ins Bett gehen und Sie können noch besser ein- und durchschlafen. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann tun Sie mir doch einen riesengroßen Gefallen und abonnieren Sie uns bitte auf den gängigen Plattformen. Zum Beispiel bei Alexa oder Amazon Music. Bei Apple Podcasts und Spotify können Sie uns außerdem eine Bewertung dalassen. Über 5 Sterne freuen wir uns natürlich am allermeisten, aber auch über jedes andere Feedback. Für Fragen, Anregungen oder Kritik können Sie mir jederzeit schreiben, und zwar an wissen@welt.de. Dort können Sie mir auch eine Mail hinschicken, wenn Sie einen Themenvorschlag haben oder uns einfach nur einen schönen Tag wünschen möchten. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal einen schönen Tag und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Ihre Elisabeth Kraft.